SWR 2 Forum.
Künstler, Schamane, Revolutionär. Wer war Joseph Beuys? Die Fettecke, der Friedenshase, die Honigpumpe. Mit solchen ikonischen Werken ist Joseph Beuys in die Kunstgeschichte eingegangen. Am 12. Mai wäre sein 100. Geburtstag. Deshalb ziehen neue Bücher und Ausstellungen Bilanz. Wie hat Beuys mit seinem Begriff der sozialen Plastik die Kunst verändert? Wie bedeutsam war er für das 20. Jahrhundert? Neben den Beuys-Jüngern steht eine kritische Fraktion, die unbequeme Fragen stellt, etwa nach seinem Verhältnis zu Rudolf Steiner und zur Anthroposophie, auch nach seiner politischen Position. Mein Name ist Susanne Kaufmann und meine erste Frage geht an Professor Hans-Dieter Huber. Er war bis zum letzten Jahr an der Kunstakademie Stuttgart Professor für Kunstgeschichte. Herr Huber, aktuell wird die Debatte über Beuys politische Positionen wieder neu befördert. Ihr Kollege Beat Wiss nannte ihn mal den ewigen Hitlerjungen. Halten Sie es für denkbar, dass der Jahrhundertkünstler Beuys in seinem Jubiläumsjahr vom Sockel gestoßen wird?
Erstens halte ich ihn nicht für einen Jahrhundertkünstler und vom Sockel wird er auch nicht gestoßen. Aber ich glaube, dass er neu interpretiert wird, dass seit einigen Jahren ein Prozess in Gang gekommen ist, in dem eine jüngere Generation sich auch kritisch mit Joseph Beuys auseinandersetzt und neue Archivfunde entdeckt und diese einbezieht in ihre kunsthistorische Bewertung dieses Künstlers. Das heißt, das erleben wir jetzt gerade und es ist gut so, dass dieser Prozess stattfindet. Man findet das bei vielen Künstlern, dass etwa 40 Jahre nach ihrem Tode eine Neubewertung stattfindet und dieser Prozess ist jetzt gerade angelaufen.
Dr. Ina Konzen leitet die Abteilung Wissenschaft in der Staatsgalerie Stuttgart und sie hat die neue Beuys-Ausstellung kuratiert. Frau Konzen, wie erklären Sie sich den politischen Wirbel um Joseph Beuys?
Ja, man kann ja generell beobachten in den letzten Jahren, dass die Hagiographie gerade zu Künstlern obsolet geworden ist. Man hinterfragt die Biografie und man entdeckt schwarze Flecken. Und man interpretiert dann auch damit zusammenhängend die Werke dieser Künstler. Und das ist etwas, was ich glaube, man als gefährlich sehen muss. Denn wenn man dann vielleicht kein Werk mehr von Nolde ins Museum stellen darf oder Beuys-Werke ausräumt oder kein Lied mehr von Michael Jackson hören kann, dann wird die Sache gefährlich. Und da muss man, glaube ich, schauen, dass man da auch so eine gewisse Distanz dann auch dazu bewahrt.
Professor Philipp Ursprung lehrt Kunst- und Architekturgeschichte an der Universität Zürich und hat für den CH Beck Verlag das Buch zum Beuys-Jubiläumsjahr verfasst. Herr Ursprung, wie kommt es, dass gerade bei einem Künstler wie Joseph Beuys die politische Gesinnung so stark hinterfragt wird?
Beuys hat, wie wahrscheinlich ganz wenig andere, über lange Zeit, 10, 15, fast 20 Jahre lang, immer wieder die Grenze zwischen Kultur und Politik in Frage gestellt und diese Grenze auch bewusst übertreten. Und da ist es verständlich, dass damals wie auch heute die Grenzwächter natürlich auf den Plan gerufen sind und die Papiere sehen wollen. Also er stellt diese Bereiche und die Abgrenzung in Frage, appelliert an die Verantwortung der Einzelnen, appelliert an die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und da ist es verständlich und wichtig und gut, dass natürlich auch die Frage an ihn geht, wie es denn mit seiner Geschichtsdarstellung steht.
Aber hilft uns die wirklich bei der Interpretation seiner Werke? Ich denke, die Frage, wie er sich mit der Anthroposophie von Rudolf Steiner auseinandergesetzt hat, die hilft schon. Aber die ist ja auch nur ein Rahmen, um seine mystische Weltanschauung auch zu greifen. Und ich glaube, um die zu verstehen, braucht es gar nicht so dieses Detailwissen.
Ich bin sowieso der Meinung, dass wir Beuys von Beuys befreien müssen. Der Künstler hat leider in über 510 Interviews, Reden und Vorträgen sein skulpturales Werk komplett zugeschüttet. Und man muss diesen ideologischen Überbau, der sich in den Interviews spiegelt, sorgfältig aus der Mitte herausräumen, damit wir überhaupt den Blick wieder auf sein Werk frei kriegen. Also ich glaube ganz fest, dass es heute nicht mehr geht, dass wir ein Beuys-Werk ausstellen, daneben ein Schild hinmachen mit einem Beuys-Zitat. Das halte ich für einen falschen Weg. Ich finde, wir müssen als jüngere Generation einen neuen Weg suchen und der würde für mich darin bestehen, Joseph Beuys zu historisieren.
Aber zu diesem Historisieren gehört ja der historische Kontext, gehört auch sein Wirken, sein Denken in der Zeit entscheidend mit dazu. Also konkretes Beispiel 1964. Beuys nahm erstmals an der Documenta teil. Künstlerische Leiter waren damals Arnold Bode und Werner Haftmann. Und über Haftmann wurde nun ja bekannt, dass er nicht nur Mitglied der NSDAP war, sondern auch der SA. Wie weit belastet das rückwirkend auch die Künstler, die er auf die Documenta brachte? Also Beispiel jemanden wie Beuys, der heute, obwohl er Gründungsmitglied der Grünen war, immer stärker in die rechte Ecke gerät.
Es ist Teil eben der Revision der Kunstgeschichte und der Geschichte, dass diese Fragen nun oder seit einiger Zeit aber nun wieder verstärkt gestellt werden und dass sie auch dazu führen, dass die verbreitete Verehrung von Beuys, die jahrelang tonangebend war, nun einer anderen Sicht, einem anderen Licht Platz macht. Ich glaube nicht, dass das berechtigt, jetzt einfach Beuys-Bashing zu machen. Er ist ja quasi nicht verantwortlich dafür, dass Haftmann in der SS war oder dass viele seiner Zeitgenossen das waren. Aber wenn man dann durch die Archivfunde feststellt, dass er mit früheren Nazis auch zusammen für politische Ämter kandidiert in den 70ern, muss man sich diesen Fragen stellen und auch fragen, wie kommt es dazu? Was bedeutet das?
Das ist schon eine Frage, ob Beuys wirklich so blauäugig war, dass er nicht von der Vergangenheit dieser Menschen wusste. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, auch gerade als ich das Buch von Herrn Riegel gelesen habe. Hat er wirklich gar keine Ahnung gehabt, dass er sich mit Menschen umgibt, die wirklich eine heftige braune Vergangenheit haben?
Das ist das Buch von Hans-Peter Riegel. Ne? Mhm. Mittlerweile 4 Bände liegen da vor. Ein jetzt in Zürich lebender Autor und Künstler, der sehr tief in die Archive eingestiegen ist.
Toll, dass er das gemacht hat, dass er die geschrieben hat, weil das im Prinzip die Diskussion neu entfacht hat. Und einen dazu bringt, auf diese Punkte auch zu blicken. Ich selber bin nicht mit seinen Schlussfolgerungen immer einverstanden. Also ich denke, es gibt sehr viele Kurzschlüsse da drin. Aber es hat wirklich den Verdienst, dass die Diskussion sich diese eben eigentlich fast nicht auflösbaren Fragen nun auch stellen muss.
Ich wollte einfach mit einem ganz einfachen Beispiel antworten. Also wenn wir in ein Museum gehen und wir sehen dort ein wunderschönes Stillleben hängen mit Trauben, mit Birnen, mit Weinblättern und das gefällt uns sehr. Und wenn wir aber erfahren, dass dieser Künstler, der das gemalt hat, ein Mörder war und sich der Haft durch Flucht entzogen hat, dann ist die Frage, ändert das etwas an diesem Bild, wenn ich das weiß? Und in diesem Fall ist das Beispiel der Künstler Caravaggio. Diese Frage könnte man auch auf Beuys übertragen. Ändert es etwas an unserer ästhetischen Erfahrung oder ästhetischen Wertschätzung seiner Skulpturen, wenn wir das wissen, was Hans-Peter Riegel in seiner Biografie aufgedeckt hat?
Ich denke schon, also es bringt natürlich einen anderen zusätzlichen Aspekt ins Spiel und es bringt einen dazu, diese Fragen zu verhandeln. Also zum Beispiel, warum koaliert er mit denen? Warum sitzt er mit einem ehemaligen SA-Mann 100 Tage auf der Documenta 5? Warum nimmt er nicht einen seiner Studierenden stattdessen mit? Eine Antwort wäre aus meiner Sicht, er fragt nicht so sehr, woher die Menschen kommen, sondern was sie jetzt tun und in Zukunft machen werden und vielleicht noch weiter, wenn er Politik macht, und da bewegt er sich ja eben auf ein anderes Terrain. Wenn er kandidiert, dann nimmt er auch Kompromisse in Kauf, weil vielleicht es gar keine andere Liste gibt, jenseits der etablierten Parteien, mit denen er nicht zusammenarbeiten will. Aber es bleibt ein unaufgelöster Rest, das ist völlig klar.
Sie meinen jetzt keine andere Liste als die der Grünen, die Josef Beuys mitbegründet hat? Also eine
die
neue
Grünen
Partei
gibt's ja noch nicht. Also die Grüne, es gibt's ja nicht. Die muss ja zuerst noch geformt werden und die besteht ja aus einem Blumenstrauß von Grassroot-Bewegungen, die von rechts bis links gehen. Ne? Also das Unbehagen, was ja bis heute noch zu spüren ist angesichts der Tatsache, dass die Grünen sozusagen jetzt etabliert sind, das beginnt in dieser Zeit bemerkbar zu werden und das wirkt bis heute nach.
Diese Enthüllungen von Nazi-Vergangenheit, davon waren zuletzt ja auch andere Menschen aus dem Kulturbetrieb betroffen. Neben Werner Haftmann, dem Documentamacher, der erste Berlinale-Leiter Alfred Bauer. Auch der Architekt des New Yorker MoMA, Philip Johnson. Das ging nun durch die Medien. Ist das Zufall oder ist die Zeit dafür aktuell besonders günstig?
Ja, über die braune Vergangenheit von Josef Beuys hat man sich ja schon unterhalten anlässlich der Retrospektive im Guggenheim-Museum 1979. Und die Biografie von Riegel ist ja auch schon nicht so ganz neu mehr. Die ist ja 2013 schon erschienen. Und in einem Artikel habe ich gelesen von 2018, wo man sagte, eigentlich wäre das jetzt abgehandelt sozusagen. Und jetzt plötzlich poppt das wieder auf. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man jetzt zu diesem Jubiläum sehr drauf pocht, wie zeitaktuell Beuys eigentlich mit seinen Ansichten gewesen sei. Und das gilt es massiv zu hinterfragen. Es hat sehr wohl im Rahmen von umweltpolitischen Überlegungen, bildungspolitischen Überlegungen Wichtiges gesagt, was auch heute noch Relevanz hat. Aber er hat das eben doch gesagt, alles innerhalb dieses Gebäudes von Rudolf Steiner. Es geht Beuys eben nicht darum, realpolitisch wirklich systematisch etwas zu verändern, sondern das Ganze spielt sich in einem spirituellen Bereich ab. Es geht um eine neue Ausrichtung des menschlichen Geisteslebens. Und das ist natürlich etwas, was schwierig zu vermitteln ist. Und wenn man jetzt auf dieses Realpolitische nur abhebt, wird man, glaube ich, Beuys nicht gerecht. Und das ist vielleicht so ein Problem, was sich jetzt auch gerade stellt. Wie bringt man das zusammen? Dass man einmal eben so eine esoterische Grundeinstellung hat, die eben von einer anderen Geisteswelt ausgeht und die eben in unser aktives Handeln hinein befördern will. Und andererseits eben mit dem Postulat, dass Beuys für unsere Realpolitik in irgendeiner Form etwas beitragen kann.
Ich bin da nicht ganz einverstanden. Wenn er sich jetzt ausschließlich mit der steinerschen Welt befasst hätte, ich glaube, dann wären alle beruhigt. Dann ist er quasi beschäftigt mit sich und seiner Esoterik. Ich glaube, die Irritation, das für viele Skandalöse ist, dass er eben daraus ernst macht und in die Politik eingreift und postuliert, es geht darum, auch in der Politik zu handeln. Und das stellt die Grenzen zwischen Kunst und Politik radikal in Frage. Und das ist bis heute nicht wirklich erträglich oder aufgelöst. Das irritiert bis heute. Also ich glaube, Steiner ist eigentlich eher ein Nebenschauplatz.
Das glaube ich überhaupt nicht, weil Steiners Ideologie, möchte ich es fast nennen, sich ja kompetent für alle Bereiche des Lebens sieht. Und das ist ja auch das, was Beuys irgendwie auszeichnet, dass er als Künstler meint, er könnte überall mitreden. In der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik, bezüglich Demokratieverständnis, also für alles hat er als Künstler eben sozusagen die Genehmigung, sich zu äußern. Und letztendlich auch Steiner tut das ja. Also es gibt ja mittlerweile anthroposophische Banken und Waldorfschulen brauche ich gar nicht zu erwähnen, das weiß jeder. Also letztendlich beinhaltet die Anthroposophie, dass man in allen gesellschaftlichen Bereichen etwas beitragen kann.
Lassen Sie uns mal draufschauen auf das Leben von Joseph Beuys. Geboren in Krefeld 1921, gestorben in Düsseldorf 1986. Ja, und dazwischen ist vieles passiert oder nach seiner Darstellung passiert, was möglicherweise dann eben doch nicht passiert ist. Wie stark hat Beuys seine Biografie, ja, sagen wir, beschönigt, angepasst, gefälscht?
Ja, die Biografie ist untrennbar Teil des Werkes und aus heutiger Sicht würde man sagen, es ist sozusagen ein Rohstoff des Werkes. Also man kann das nicht jetzt auf Faktentreue abklopfen, wie man überhaupt viele der Äußerungen nicht unbedingt wörtlich nehmen soll. Wenn er in den 60er Jahren vorschlägt, man soll die Berliner Mauer um 5 Zentimeter erhöhen aus ästhetischen Gründen, muss er zum Ministerium. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Das ist ein Statement, das sagt, wir sollten die deutsche Teilung akzeptieren. Und wenn er sagt, seine Geburt ist eine Ausstellung, ist es auch nicht wortwörtlich so zu verstehen. Aber diese Verknüpfung, also das eigene Leben als Rohstoff, das ist ja bis heute interessant, die Subjektivität als Rohstoff. Das erleben ja eigentlich alle im Rahmen der heutigen Arbeitswelt.
Ja, da würde ich doch gerne widersprechen. Ich habe ja vor einigen Jahren eine Biografie über den Künstler Edvard Munch geschrieben. Und da fiel mir dasselbe Mechanismus wie bei Beuys auf. Also dass Autoren praktisch biografische Erlebnisse zur Erklärung der Kunstwerke nehmen. Also im Prinzip Beuys oder Munch haben das und das erlebt und das wird in diesen Bildern sichtbar. Also das halte ich für eine Mythenbildung und hinzu kommt, dass dann über Jahrzehnte hinweg das immer wieder voneinander abgeschrieben wird, sodass sich diese kolportierte, sagen wir mal, autobiografische Erlebnisgeschichte verfestigt und zu einem Mythos wird. Und ich finde es sehr, dass man davon weggehen muss. Also man muss sehr kritisch überlegen, wenn man irgendwas erklärt bei Beuys, dass man um Gottes Willen nicht irgendwelche autobiografischen oder biografischen Erlebnisse oder auch diese selbst inszenierten, gefakten Geschichten, diese Anekdoten für bare Münze nimmt.
Ja, das Populärste ist sicherlich die Tartan-Legende, wo er eben sagt, dass Tartan ihn gerettet hätten nach seinem Flugzeugabsturz und dann durch Fett- und Filzumhüllungen geheilt hätten. Das hat so nicht stattgefunden. Ist als Bild ganz schön, um eben auch seine Verwendung von Fett und Filz vielleicht anschaulich zu machen. Aber ich würde Herrn Huber sehr zustimmen, dass man solche Legenden oder solche Mythologisierungen nicht als Erklärung des Werks heranzieht. Das Werk von Beuys ist sehr viel komplexer. Das Werk von Beuys ist ein sehr wichtiges Werk. Es hat neue Kategorien in die Plastik eingeführt, wie Wärme, wie Energiestrom, wie eine bestimmte Materialsprache, die so vorher noch nicht da war, obwohl er natürlich durchaus mit Fluxus und Duchamp und so weiter Vorläufer hatte. Mhm. Aber ich finde, dass man das doch stärker betonen muss. Gerade in dem Spiegelartikel, der jetzt erschienen ist, da wird eben auch diese biografische Seite sehr stark betont und nur so mit einem ironischen Nebensatz quasi wird gesagt, ach ja, das ist der Kerl mit den dreckigen Badewannen und der Leichenbahn zur Kunst erklärt hat. Und das ist so eine Rezeption, die ich eigentlich ein bisschen traurig finde, die auch dem Werk nicht gerecht wird.
Nee. Herr Huber, Sie haben vorhin das Stichwort Selbstinszenierung gebracht. Wer Beuys einmal gesehen hat, erkennt ihn wieder. Beuys, das ist der Mann mit Hut, mit Anglerweste. Manchmal trägt er auch einen langen Mantel. Mit welcher Bedeutung sind diese Kleidungsstücke aufgeladen?
Es ist eine Mischung. Also da ist ein Stück Arbeitskleidung drin. Er hat ja auch immer die Jeans. Es ist nicht der Freizeitanzug, sondern die Arbeitskleidung, die er nicht immer trägt. Er sagt ja auch, ich kenne kein Weekend. Dann ist aber der Hut und der ist einerseits ein Ingredienz des Bürgerlichen, andererseits aber auch ein Stück weit 20s. Also ich sehe da immer die Weimarer Republik noch mitkommen. Ich sehe Charlie Chaplin auch dabei. Und das Gefühl, dass diese Mischung, die immer auch ein Stück weit komisch wirkt, gerade weil sie nicht sich auf etwas reduzieren lässt, sich so eingeprägt hat. Ist auf jeden Fall kein Fürst. Also selbst mit dem Mantel wirkt er nicht wie die typischen Malerfürsten der 70er und 80er Jahre mit ihren Ringen.
Aber ich würde doch vielleicht noch ergänzen wollen, indem ich auf die christliche Tradition hinweise. Also der Hut ist ja wie beim Kardinal auch ein Würdezeichen. Es hebt eine Person von allen denen hervor, die keinen Hut tragen. Und dieser Mantel mit dem Luchsfell, glaube ich, war das, ist natürlich auch wie eine Kardinalshülle. Und er hat sich ja selbst sehr stark als Christus inszeniert und dabei eben diese christlichen Bilder sehr stark in sein Handeln übernommen. Also da sehe ich schon auch Zusammenhänge, während die Sache mit der Anglerweste, die hat ja sowas, ja, wie von Arbeiten und Freizeit und immer einen Bleistift in der Tasche gehabt, dann gespitzten und ein Messer. Also das sind so, finde ich aber schon, symbolische Überhöhungen, würde ich das sagen, die der Selbstinszenierung dienen.
Ja, und der Hut ist ja auch etwas, also im bürgerlichen Gebrauch nimmt man den Hut ab, wenn man jemanden trifft. Das ist dann eine Respektsbezeugung. Und Beuys hat seinen Hut ja nie abgenommen. Also wenn er den Dalai Lama trifft, hat er seinen Hut aufbehalten. Wenn er einen Vortrag vor den Kollegen in der Akademie hält, hat er seinen Hut anbehalten. Ich glaube, da ist auch noch so was Bürgerschreckhaftes, was da irgendwie vielleicht eine Rolle spielt. Und den Pelzmantel interpretiere ich ja auch sehr noch so als Teil dieser schamanistischen Geschichte, dieses, ja, dass er sich ja so als Vermittler irgendwie zwischen anderen Welten irgendwie sieht. Und die Tiersymbolik spielt natürlich auch mit hinein, wenn er diesen Pelzmantel anzieht. Es gibt ein wunderbares Foto, was wir in unserer Ausstellung zeigen. Da steht er zwischen der Filzplan und der Gummiplane des plastisch-elastischen Fußes und hat diesen Mantel an, um eben einfach auch sich selbst so zu inszenieren als Mittler, als Teil eben dieses energetischen Feldes. Und da hilft ihm sozusagen der Mantel, der Pelzmantel, so wie ihm auch der Hase eben bei dieser Aktion von 1965, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, hilft, da Verbindungen und Sensorien zu einer anderen Welt irgendwie herzustellen.
Das heißt also, da geht die Kraft des Tieres quasi über auf ihn.
Ja, so sehe ich das ein bisschen, ja.
Ja.
Aber es sind auch Kostüme. Also man sollte nicht vergessen, dass er ja auch immer etwas darstellt, wie ein Schauspieler auf einer Bühne. Viele seiner Arbeiten sind ja Aktionen, die vor Publikum stattfinden, die Effekt erzielen wollen, die Wirkung erzielen wollen. Und im Prinzip zieht er diese Kostüme fast nie aus.
Aber das ist ja auch das Spannende an ihm, die Bilder, die er geschaffen hat in seinen Aktionen, wo sie eben auch darauf ansprechen, wie er eben dieses Kreuz hochhält mit der blutigen Nase oder diese Sache mit dem Kojoten und er selbst mit einer Filzumhüllung und diesem Eurasienstab. Also diese wirkmächtigen Bilder, die er eigentlich einem kollektiven Gedächtnis irgendwo eingeprägt hat, die kennt tatsächlich fast jeder. Und das ist sehr gekonnt inszeniert.
Frau Konzen, bevor wir auf Ihre Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart zu sprechen kommen, lassen Sie uns noch eine kurze Station machen in Düsseldorf an der Kunstakademie, wo Josef Beuys Professor war von 1961 bis 1972. Es gab damals diesen großen Rechtsstreit. Er sagte, jeder, der an einer Akademie studieren möchte, soll die Möglichkeit haben, das zu tun. Alle abgelehnten Bewerberinnen und Bewerber nahm er auf in seine Klasse. 400 Menschen umfasste diese Klasse damals. Es gab einen langen Rechtsstreit. Und diese ganze Zeit, Herr Huber, haben Sie ja intensiv mitverfolgt. Sie haben, bevor Sie Kunstgeschichte gemacht haben, selber Kunst studiert. Also Sie sind auch Künstler von der Ausbildung her, waren in München damals an der Akademie. Ja. Was für eine Wirkung hatte das damals in die Zeit hinein, in die Szene?
Also ich würde sagen, ich gehöre als Künstler zu einer Generation, die sich intensivst mit diesem Künstler auseinandergesetzt hat. Wir haben extrem viel von Beuys rezipiert und für uns war eben dieser Widerstand gegen die damals immer noch sehr konservative Gesellschaft interessant. Also dieses Aufbegehren gegen diesen Mief der 50er und auch noch der 60er Jahre. Also das traf sich mit unseren Gedanken, aber ich denke mal auch, dass wir uns alle dann irgendwann, nachdem wir durch Beuys durch waren, uns auch wieder davon verabschiedet haben und unsere eigene Sache entwickeln konnten.
Das klingt jetzt aber nett, nachdem Sie durch Beuys durch waren.
Ja, wir haben uns da richtig durchgefressen, wie durch das Schlaraffenland.
Herr Huber, Sie sagten vorhin, man müsse Beuys von Beuys befreien. Zurück zu den Werken. Dann lassen Sie uns das doch jetzt mal machen am Beispiel des Beuys-Saales der Staatsgalerie Stuttgart. Frau Konzen, Sie sind die Kuratorin, die rund um diesen Saal nun eine Ausstellung aufbereitet hat. Was ist die Geschichte hinter diesem Beuys-Raum?
Ja, 1984 wurde ja der Neubau von James Stirling errichtet, damals unter großem Aufsehen und Interesse. Und Beuys wurde als einzigem lebenden Künstler eben zugestanden, den großen Eckraum zu gestalten mit eigenen Werken. Er hatte sich das hart erkämpft, denn eigentlich sollte er in einem kleineren Raum zunächst seine Werke zeigen. Und dann kam er eben in diesen Eckraum, wo er 4 Werke vorfand, die dem Haus schon gehörten. Und selbst aus eigener Initiative dafür sorgte, dass noch eine weitere große Installation, nämlich der plastisch-elastische Fuß als Leihgabe dazu kam. Und der Friedenshase, der damals auch noch im Privatbesitz war, eben auch als Leihgabe in diesen Raum kam. Er hat ihn also ganz bewusst gestaltet, kuratiert. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass Beuys auch gefragt wurde, wie man vielleicht die Figurinen von Oskar Schlemmer ein bisschen attraktiver zeigen könnte. Und er schlug dann vor, dass man die auf hohe Säulen stellt. Was damals ziemliches Aufsehen erregte, denn man war gewöhnt, dass man die Figurinen von Schlemmer in einem Bühnenraum zeigt. Aber Beuys fand es eben interessant, dass man eben durch diese Installation um diese Figuren herumlaufen kann und teilweise eben mit ihnen in eine ganz andere Art von Dialog tritt. Also für mich eine ganz wichtige Inszenierung, um eben auch verstehbar zu machen, warum es Beuys so wichtig war, seine Räume immer selbst einzurichten.
Und der Raum sieht immer noch so aus, wie Josef Beuys ihn damals eingerichtet hat.
Ja, der ist nie verändert worden. Es gab da mal Diskussionen, weil man sich mal überlegt hatte, ihn in einen anderen Zusammenhang zu stellen, mehr so in den Bereich zeitgenössische Kunst. Denn im Moment ist es immer so ein bisschen ein Fremdkörper auch bei uns.
Ich finde das eben auch ganz wichtig, dass man diese Originalinstallation von Josef Beuys, solange es geht, so belässt, wie er sie selbst eingerichtet hat. Denn er ist ein hervorragender Arrangeur gewesen. Man kann das zum Beispiel sehen an der Honigpumpe am Arbeitsplatz, wie sie nach der Documenta-Präsentation in Humlebeck in Louisiana einfach abgestellt wurde und wie diese Arbeit, als sie mal als Leihgabe woanders hin ging, eben falsch installiert wurde. Oder bei der Arbeit das Ende des 20. Jahrhunderts in der neuen Pinakothek in München, wo man das zwar alles mit Laser vermessen hat, aber dann hat man einen grundlegenden Fehler beim Wiederaufbau gemacht, der darin besteht, dass man um die Arbeit jetzt herumgehen kann, was in der ursprünglichen Installation nicht der Fall war. Also da würde ich sehr dafür plädieren, dass man diese eigenhändigen, authentischen Installationen von Beuys bitte so lange wie möglich belässt.
Und noch kurz dazu, Frau Konzen, Beuys und die Fettecke, der Fettstuhl.
Ja, der Fettstuhl ist ja ein ikonisches Werk von Josef Beuys. Ein Stuhl, der in unserer Installation abgewandelt wird zu einem Akademiestuhl, wo das noch deutlicher wird, dass es darum geht, dass eben der Künstler auf diesem Stuhl vielleicht sitzt. Und nicht nur der Künstler, sondern stellvertretend auch jeder Besucher und jeder Betrachter. Und dieses Fett dann eben quasi als zu formende Gedankenmasse irgendwo interpretierbar wird. Auf den Stühlen sind das ja immer ungeformte Fetthaufen sozusagen, ungeformt. Und Beuys hat ja diese Sache mit dem Fett immer so interpretiert, dass man das Flüssige in Festes verwandeln kann durch Formung. Und das wird durch diesen Fettstuhl ja ganz schön angedeutet, dass man eben quasi dann weiterdenkt, dieses Fett kommt in die Ecke und in der Ecke ist es dann geformt und umgestaltet.
Und was machen wir mit der armen Putzfrau, die das Fett weggewischt hat in Düsseldorf?
Tja, die ist in die Kunstgeschichte eingegangen.
Herr Ursprung, Sie bereisen in Ihrem Buch zu Beuys 24 verschiedene Stationen, die ganz überwiegend reale Orte sind, an denen man Werke von ihm erleben kann. Eine der Stationen, die Kasseler Documenta 1972, die als Museum der 100 Tage in die Geschichte eingegangen ist. Beuys richtete ja dort auf der Documenta 5 sein Büro der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung ein. Was fand da genau statt?
Statt dass er Skulpturen oder Zeichnungen nach Kassel brachte, hat er sein Büro dorthin verlegt und dann während der Öffnungszeiten der Ausstellung 100 Tage lang dort gewartet, ob Besucherinnen und Besucher kommen und mit denen dann gesprochen über seine Kunst, über seine Themen, über seine Vorstellung von Politik oder auch über die Vorstellung der Politik der jeweiligen Besucher. Also es war nicht ein Art sokratischer Dialog, eher mit 3, 4, 5, 6 Gesprächspartnern, die da jeweils in dieses kleine Büro einpassten, die sich über wichtige Fragen der Gesellschaft ausgetauscht haben.
Können Sie an diesem Beispiel den erweiterten Kunstbegriff von Beuys erklären, seinen Begriff der sozialen Plastik?
Dass es darum geht, einen Prozess in Gang zu halten, der im Prinzip allen offen steht.
Herr Huber, was ist daran Kunst?
Ja, nun, die Arbeit von Beuys ist daran Kunst, weil er als Künstler agiert hat. Ich würde vielleicht noch ergänzen bei der sozialen Plastik, dass es sich um einen Prozess handelt und kein Produkt. Also wenn Menschen an der Veränderung der Gesellschaft mitarbeiten, dann ist das eine Form von sozialer Plastik, von sozialer Skulptur.
Ein schönes Beispiel ist da ja auch seine Aktion, die er später mal auf einer Documenta machte, die 7000 Eichen mit 7000 Basaltstelen, die in der Stadt Kassel aufgestellt wurden und eben 7000 Eichen, die er pflanzen ließ.
Ja, genau. Also jeder, der da mitgearbeitet hat, hat an der Veränderung der Gesellschaft mitgearbeitet und hat an dieser sozialen Plastik mitgearbeitet. Da wird es doch ganz deutlich und ich finde, das ist eines der wunderbarsten Werke von Josef Beuys, das ich kenne. Ich kann mich erinnern, ich bin da mal alle Stellen abgefahren mit einem Plan. Ich war einen ganzen Tag in Kassel unterwegs, um mir die verschiedenen Pflanzstellen anzuschauen und ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Kassel komme und sehe, wie diese Bäume sich entwickeln, wie sie wachsen oder wie manche auch umgesägt wurden oder eingegangen sind und nur noch der Basaltstein vorhanden ist.
Im Zusammenhang mit der sozialen Plastik steht ja eines der zentralen Zitate von Josef Beuys: Jeder Mensch ist ein Künstler. Er ist ein Künstler, ob er nun bei der Müllabfuhr ist, Krankenpfleger, Arzt, Ingenieur oder Landwirt. Da, wo er seine Fähigkeiten entfaltet, ist er Künstler. Ich sage nicht, dass dies bei der Malerei eher zur Kunst führt als beim Maschinenbau. Ende des Zitats. Und da sind wir doch im Grunde am Ende von alledem, was wir immer unter Kunst verstanden haben, oder?
Ja, ich würde schon sagen, aber man muss es auch einschränken. Es ist nicht automatisch jeder ein Künstler, wenn er eine Mülltonne ausleert, sondern er ist nur dann ein Künstler im Sinne von Beuys, wenn er mit seiner Aktion an der sozialen Plastik mitarbeitet. Das wird immer unterschlagen in diesem Satz. Ja. Nicht jedes Handeln ist Kunst.
Nur wenn der Künstler gesagt hat, leere diese Mülltonne aus, oder wie?
Nein, nur wenn er an dieser Idee der sozialen Plastik, also der Veränderung der Gesellschaft mitarbeitet im Sinne von Beuys. Nur dann ist er Künstler.
Ja, es gibt ja auch das schöne Zitat von Beuys, wenn ich denken will, fliegt raus. Ich glaube, es geht ihm auch immer darum, mit welchem Bewusstsein man eben auch diese alltäglichen Handlungen ausführt. Für mich hat das auch ein bisschen mit Zen-Buddhismus und so weiter zu tun, dass, und mit Fluxus natürlich, die ja da auch sich sehr drauf berufen, dass eben eine Handlung, die man in einem bestimmten gesteigerten Bewusstsein, in einer bestimmten Gegenwärtigkeit ausführt, eben eine andere ist, als wenn man sie nur so nebenbei vollzieht.
Eines seiner Anliegen ist ja die Demokratisierung der Kunst, also das Verhindern, dass Kunst eine exklusive Sphäre, ein Bereich außerhalb der Gesellschaft ist und das so transformiert wird, dass alle daran teilhaben können. Und ich verstehe den Appell in dem Sinn, dass im Prinzip alle die Möglichkeit haben, ihre Tätigkeit wie Künstlerin oder Künstler zu begreifen, nämlich fast als selbstgestellte Aufträge. Also das heißt, das Potenzial, etwas zu tun, wofür man selber verantwortlich ist, das ist im Prinzip immer möglich, selbst bei der kleinsten Tätigkeit. Das ist natürlich ein sehr hoffnungsvolles, ein sehr, sehr positives Statement. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass nun alle einen Spezialisten wie ihn selber imitieren sollen.
Im Zusammenhang mit der Demokratisierung der Kunst steht natürlich auch die Demokratisierung des Kunsterwerbs. Und da sind wir bei den Multiples, bei den Editionen von Joseph Beuys, die ja vielfach in der Edition Steg in Heidelberg erschienen sind. Welches ist Ihre Lieblingsedition, Ihr Lieblingsmultiple? Frau Kotzen, fangen wir an mit Ihnen.
Naja, sein bekanntestes und wie ich auch finde, sein schönstes ist sein kärgstes. Das ist die Intuitionskiste. Eine kleine Holzkiste, wo er einfach das Wort Intuition mit Bleistift hereingeschrieben hat und dann eine Linie drunter zeichnet, die an einer Stelle geschlossen ist und an der anderen Stelle nicht. Eine Arbeit, die er selbst teilweise hergestellt hat, einfach, die aber mit in 12.000 Exemplaren erschienen ist. Ich weiß bis heute nicht, ob er wirklich alle 12.000 dann selber gemacht hat, aber es gibt ja so ein Zitat, wo er eben sagt, wie viel Arbeit das war. Das ist dann natürlich eine wunderbare Arbeit. 8 Mark hat die, glaube ich, damals gekostet.
Haben Sie eine?
Wir haben auch eine, ja. Wir haben nicht viel Malte bis jetzt in der Ausstellung, aber das war mir ganz wichtig, weil das ist ja eben auch so ein wichtiges Wort von Beuys, dass wir eben mit unseren intuitiven Möglichkeiten eben auch an Kunst heranzugehen haben.
Herr Ursprung, Ihr kleines Lieblingswerk von Joseph Beuys oder vielleicht auch Plakat, ich weiß es nicht.
Ohne die Rose tun wir es nicht, da können wir gar nicht denken. Das ist ein Messglas, das auf dem Pult des Büros an der Documenta 5 stand, wo jeden Tag eine neue Rose eingestellt wurde. Und für mich ist das ein sehr schönes Bild für diesen Optimismus und die Offenheit des Kunstbegriffs, das sich im Prinzip überall hin weiter vermitteln lässt und auch für die bei aller Komplexität der Weltbilder auch wiederum recht unkomplizierte Art, Dinge zusammenzufügen, wie dieses Messglas und eine Rose.
Und die Frage nach Berlin an Herrn Huber.
Also mein Lieblingswerk ist die Capri-Batterie. Das ist eine schwarze Lampenfassung mit einem 90 Grad abgewinkelten Stecker, das so, dass man es direkt in die Steckdose stecken kann. Aber es ist keine Glühbirne oben drin, sondern eine Zitrone. Und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel für sein ganzes Denken von Elektrizität, von Senden, Empfangen und auch von Transformation von vergänglichen Objekten.
Nun ist Joseph Beuys ja nicht nur durch seine Werke, sondern auch durch seine Zitate in die Kunstgeschichte eingegangen. Beuys, derjenige, der viel mit Sprache gearbeitet hat, das ist ja auch das Thema der großen Beuys-Ausstellung in Berlin im Hamburger Bahnhof. Ganz kurzer Nebenblick, die anderen Beuys-Ausstellungen in diesem Jahr, Ulm, Beuys und der Südwesten, Darmstadt, das Hessische Landesmuseum, beschäftigt sich natürlich mit dem Beuys-Block und in Düsseldorf in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, da geht es um das Denken von Beuys und um einen Dialog der jungen zeitgenössischen Kunst mit seinem Werk. Aber zurück zur Sprache, zu Beuys und den Zitaten. Ich werfe mal einige rein in die Runde mit der Bitte um einen ganz kurzen Kommentar. Demokratie ist lustig.
Demokratie ist keine Tragödie. Es ist ein Prozess, wo Veränderung auch Spaß macht.
Kunst gleich Kapital. Okay, da fällt keinem was zu ein. Was sind das denn für dumme Sprüche, die er sich ausgedacht hat? Mir rattert der Kopf. Mein langjähriger Lieblingsspruch, mein Lieblingszitat, mein Motto, Josef Beuys, ich denke sowieso mit dem Knie.
Da geht es wieder um die Intuition.
Oder ich kenne keinen Sonntag.
Weekend.
Ja, oder mein Lieblingsspruch ist, ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten.
Der Fehler fängt schon an, wenn man sich anschickt, Keilrahmen und Leinwand zu kaufen.
Genau, da bin ich auch dafür, da kann ich einen Haken dran machen.
Also Beuys war jedenfalls kein Maler, das kann man sagen.
Hiermit trete ich aus der Kunst aus.
Wer will schon Mitglied in einem Club sein, wo man Mitglied sein könnte?
Genau.
Durch Menschen bewegen sich Ideen fort, während sie in Kunstwerken erstarren und schließlich zurückbleiben.
Ohne Menschen hat die Kunst keinen Sinn.
Arbeite nur, wenn du das Gefühl hast, es löst eine Revolution aus.
Nimm deine Arbeit, als ob du dir selber einen Auftrag geben würdest.
Hat Beuys sich den Auftrag gegeben, kritisch auf die deutsche Geschichte zu schauen, sich damit auseinanderzusetzen?
Auf alle Fälle, würde ich sagen. Also ich habe gerade noch mal diese Rede herausgenommen über Deutschland, die er in den Kammerspielen in München 1985 gehalten hat. Da setzt er sich sehr intensiv mit der Geschichte Deutschlands auseinander.
Aber die ausschließliche Fixierung auf die Vergangenheit, die in der Interpretation nach wie vor dominiert, die möchte ich revidieren. Ich glaube, dass uns die Kunst auch deswegen weiterhin interessiert, weil es um die jeweilige Gegenwart geht. Und das macht es auch aus. Also es ist nicht unbedingt eine Retrospektive, sondern es ist ein ständiges, kritisches Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt. Es ist interessant zu sehen, wie er zum Beispiel gerne an sowas wie politische, ökonomische Brennpunkte geht, Nordirland beispielsweise oder die Grenze von Nord- und Süditalien. Also dort, wo es sozial knirscht, wo quasi die europäische Integration ein Stück weit sichtbar wird, dort zieht es ihn auch hin.
Also ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und möchte auf den Begriff Eurasien hinweisen. Dieser Begriff spielt eine ganz wichtige Rolle in Beuys Werk und Denken, wenn ich zum Beispiel an die Aktion Eurasienstab denke. Und es ging ihm nicht nur um Europa, sondern es ging ihm um eine Vereinigung der westlichen und östlichen Mentalitäten, indem er den Begriff Eurasien geprägt hat als einen Begriff für die Vereinigung von östlichen und westlichen Mentalitäten.
Ja, und zwar mehr oder weniger auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, oder wo die beiden Blöcke sich gegenüberstehen. Da sondierte er bereits, wie kann eine Brücke geschlagen werden. Das setzt sich nachher fort mit seinem Engagement für die Abrüstung Anfang der 80er Jahre.
Und irgendwo in einem Interview habe ich mal diesen wunderbaren Satz gelesen, dass die Wiedervereinigung Europas von der Wunde in der Mitte ausgehen wird. Und damit meint er ganz klar die Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland.
Insofern war Josef Beuys politisch gesehen schon eine Art Visionär.
Ja, vor allem hat er das vor 1985 gesagt, also lange bevor Deutschland wiedervereinigt wurde.
Wenn wir nun ausgehend von diesem Jubiläumsjahr in die Zukunft schauen, was bleibt von Josef Beuys für die Nachwelt?
Und was ja spannend ist, dass seit Beuys man auf ganz andere Weise auch über Kunst redet. Also jeder fühlt sich ja doch jetzt durch Beuys ermutigt, sich Gedanken darüber zu machen, was ist Kunst? Kann ich Kunst machen? Kann Kunst die Welt verändern? Ist das Kunst? Ist das keine Kunst? Also diese ganz grundlegenden Fragen, da trauen sich jetzt seit Beuys eben auch Menschen heran, die jetzt nicht in diesen bildungspolitischen Kontext irgendwie gehören. Das ist eine Demokratisierung der Auseinandersetzung mit Kunst, die durch Beuys doch in Gang gesetzt wurde.
Woran machen Sie seine Größe fest und wie groß, wie bedeutsam ist er für das 20. Jahrhundert?
Dass er die Trennung Kunst, Politik, Biografie in Frage stellt, dass man diese Bereiche eigentlich nicht voneinander separiert mehr denken kann, sondern sie als zusammenhängend begreift. Von daher werden die Karten ein Stück weit neu gemischt durch sein Werk.
Und wie wichtig ist er für das 20. Jahrhundert? Wo sortieren Sie ihn da ein auf einer Skala von 1 bis 10? Oder vielleicht auch 12, ja, der Podest ganz oben.
Also sicher auf 12. Also man kann ihn sich aus meiner Perspektive fast nicht aus der Kunstgeschichte wegdenken. Und deswegen steht er für mich ganz oben in der Skala des 20. Jahrhunderts.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Es ist einer der ganz großen Künstler. Ich sehe ihn in einer sehr großen Nähe zu Andy Warhol. Und vor allem sein künstlerisches Werk, das ist so eigenständig. Es gibt nichts rechts und links, was dem auch nur irgendwie ähnlich kommt.
Beuys ist für mich ein Künstler, der unglaublich wirkmächtige Bilder geschaffen hat, die sich einem eingeprägt haben und die Grenzen, die medialen Grenzen überschreiten. Da ist Aktion dabei, da ist Materialität dabei, da ist aber auch das Denken als plastisches Material dabei, was ja ein schönes Bild ist. Das ist eine Kunst, die auch den ganzen Menschen als Betrachter fordert, der eben auch sich mit dieser Kunst auf eine ganz aktive Art und Weise auseinandersetzen muss. Nicht einfach nur schauen, sondern beschreiben und nachdenken.
Und um den Kreis zum Anfang doch noch einmal zu schließen, müssen wir, können wir damit leben, dass er mehr oder weniger viel völkisches Gedankengut vertreten hat, beziehungsweise sich indirekt herauslesen lässt aus den Kontexten, in denen er sich bewegte, aus Zitaten, die sich ableiten lassen von anderen Quellen?
Das völkische Gedankengut kann ich nicht wirklich lokalisieren. Völkisch heißt ja klar antisemitisch und rassistisch. Es gibt aber natürlich in seinen vielen Texten durchaus Spuren, die auf die 20er Jahre verweisen, etwa die Betonung des deutschen Volkes oder völlig überholte Konzepte wie der Ost- oder der Westmensch. Ich glaube auch, dass die Identifikation jetzt von Beuys oder die Reduktion auf bestimmte Aspekte in Steiners Werk ihm nicht wirklich gerecht wird. Aber was wir daraus sicher lernen können, ist, dass es eine völlig reine Figur, wie wir sie uns aus der jetzigen Perspektive 2021 ganz pur wünschen, dass es die nicht gibt und dass Widersprüche und Unklarheiten und die Probleme der Zeit im Werk mitschwingen.
Aber ganz klar war Beuys ja anti-autoritär unterwegs, um das mal so zu sagen. Also er konnte sich keine autoritäre Staatsform vorstellen. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was absolut antifaschistisch zumindest ist.
Man kann ihn auch nicht sich vorstellen, dass jetzt zum Beispiel die AfD ihn vor sich herträgt. Diese Kunst ist nicht brauchbar für völkische Ideologien.
Ja, genau. Und vor allem, wenn man den Blick auf das Werk wirft, dann kann man daran eigentlich nichts Völkisches erkennen. Man kann das vielleicht nur, wenn man bestimmte biografische Selbstinszenierungen oder die Person ins Zentrum rückt, mit welchen Leuten er sich getroffen hat oder auch nicht. Wobei ich da auch noch sagen würde, das ist hochselektiv. Ich meine, er hat sich nicht nur mit ehemaligen SA- und SS-Leuten getroffen, sondern auch mit Leuten wie Rudi Dutschke, Klaus Steg oder Petra Kelly und Gerd Bastian. Also man muss da schon sehr vorsichtig sein, was man dann sagt. Ne? Wenn ich nur das Werk sehe, dann kann ich daran überhaupt nichts Verwerfliches erkennen, sondern ich sehe einen Künstler, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den wichtigsten Künstlern überhaupt gehört.
Sagt Professor Dr. Hans-Dieter Huber, Künstler und Kunstwissenschaftler aus Berlin. Er hat mitdiskutiert in diesem SWR2-Forum zum Thema Künstler, Schamane, Revolutionär. Wer war Josef Beuys? Außerdem mit dabei war Professor Dr. Philipp Ursprung. Er lehrt Kunst- und Architekturgeschichte am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich. Sein Buch über Beuys ist im CH Beck Verlag erschienen. Und Dr. Ina Konzen, Kuratorin der aktuellen Beuys-Ausstellung der Staatsgalerie Stuttgart. Von meiner Seite aus ein ganz herzlicher Dank an meine Gäste. Mein Name ist Susanne Kaufmann.